Da ist ein 100 Jahre alter ausgestopfter Papagei aus Afrika oder ein Buschmann-Revolver, eine Art kleiner Pfeil und Bogen oder ein Paravent aus China. Unüberschaubar viele Objekte aus den ehemaligen deutschen Kolonien befinden sich in deutschen Wohnzimmern heute noch. Wer brachte diese Objekte mit? Woher genau stammen sie? Und wie wurden sie erworben? Das sind die Fragen, die sich Nicola Kuhn gestellt hat. Ihr Buch trägt den Titel »Der chinesische Paravent. Deutsche Kolonialgeschichte in 11 Fundstücken«. Nicola Kuhn ist jetzt bei uns. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
In einem Erbstück verdichtet sich Kolonialgeschichte, schreiben Sie. Wie das?
Ja, es ist sozusagen eine Mikroperspektive auf ein Objekt und dahinter öffnet sich dann tatsächlich die ganz große Geschichte, der Kolonialismus, die deutsche Vergangenheit. Es ist sozusagen ein singuläres Objekt, aber von dort aus kann man natürlich die Fäden auch nach Afrika, nach Asien, in den Raum Papua-Neuguinea spinnen und auf einmal ist es sehr, sehr viel mehr als nur eine Trommel oder ein Speer oder ein Schocker.
Was es viel mehr ist, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Eines vielleicht vorab. Von der Bevölkerungszahl und der Fläche stand das Deutsche Kaiserreich 1914 nach England, Frankreich und den Niederlanden an vierter Stelle sogar. 13 Millionen Menschen lebten unter deutscher Kolonialherrschaft. Dazu kamen 25.000 Deutsche. Warum denkt man eigentlich, dass Deutschland in der Kolonialgeschichte ein kleiner Player war? Das stimmt ja so gar nicht.
Ja, man denkt, es ist ein kleiner Player, weil es eine vergleichsweise kurze Zeit war im Vergleich jetzt zu den Niederlanden, zu Großbritannien, Spanien. Und diese Zeit ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Das liegt einfach daran, dass sich der Nationalsozialismus davor gelegt hat, die Verarbeitung des Holocaust, 45, der Bruch. Dadurch ging das tatsächlich nach hinten in der Erinnerung. Und es kam einem auch nicht mehr so bedeutsam vor, weil die Kolonien waren schon 1919 abgenommen sozusagen und es war kein Thema, was ein Ruhmesblatt war.
Kommen wir jetzt auf die Fundstücke zu sprechen, deren Geschichte Sie erzählen. Der chinesische Paravent, so heißt Ihr Buch, nach einem Paravent, der aus Ihrer Familie stammt und den Sie mit nach Berlin genommen haben in Ihre Wohnung. Das soll ein Geschenk des chinesischen Kaisers an Ihren Urgroßvater gewesen sein. War das wirklich so? Was haben Sie da bei Ihren Recherchen herausgefunden?
Also ich habe schon als Kind, aber vor allen Dingen natürlich als Jugendliche und Erwachsene dann so meine Zweifel gehabt. Das ist natürlich eine Nummer zu groß, kam es mir immer vor. Aber als ich mich mit der Recherche etwas vertieft damit beschäftigt habe, habe ich ganz schnell herausgefunden bei Wikipedia, also nur ein paar Klicks, dass tatsächlich 5 Krallen an der Klaue eines Drachen ein kaiserliches Privileg waren. Also das ist nichts, was ein gewöhnlicher chinesischer Kaufmann haben durfte. Insofern, da ist ein bisschen kaiserliche Geschichte vielleicht dabei, aber ein Geschenk, das ist ziemlich fragwürdig, denn warum sollte der Kaiser ein Geschenk einem Kaufmann, der mein Urgroßvater war, machen? Das sind eher Gepflogenheiten unter hohen Diplomaten oder anderen kaiserlichen Abgeordneten.
Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das ein Stück Raubgut aus dem niedergeschlagenen Boxeraufstand gewesen ist.
Das kann sein, das kann aber auch tatsächlich nicht sein. Also ich habe das Gefühl, es ist ein Akt der Gewalt damit verbunden, insofern als er zweigeteilt ist. Also es sind nicht 2 chinesische Drachen darauf wie gewöhnlich, sondern nur einer. Das habe ich bei den Recherchen erstmal erfahren, dass es ein halbiertes Stück ist. Ich habe ihn immer für vollständig gehalten. Und diese Teilung, das ist natürlich ein starker Eingriff, aber das muss jetzt kein Raubvorgang gewesen sein, ein gewaltsames Zerstören, sondern es kann ein bewusstes Zerteilen von einem Kaufmann oder Händler gewesen sein, der sich gedacht hat, damit kann ich Geschäfte mal 2 machen.
Bei Ihrer Recherche über den Paravent haben Sie natürlich auch viel über die Biografie Ihres Urgroßvaters herausgefunden. Was haben Sie da herausgefunden?
Ja, das war tatsächlich eine Reise in die Vergangenheit. Dieser Urgroßvater war sowas wie der Patriarch oder der berühmte Vorfahr gewesen. Er hat also ein riesiges Geschäft gehabt, ungeheuer viele Dependancen für seine Kommanditgesellschaft. Also er hat Schiffe verproviantiert und er hat sozusagen sein Glück gemacht mit dem Kolonialismus, wie so viele. Er hat nämlich die deutschen Truppen verproviantiert in China beim Boxerkrieg und ich habe dann erfahren bei den weiteren Recherchen, dass er das auch nochmals gemacht hat beim Aufstand der Herero und Nama in Afrika. Und als dieses Geschäft einbrach, als der Erste Weltkrieg ausbrach, hat er dies tatsächlich auch noch in Europa gemacht.
Das ist ein bisschen harsch, wenn man da, ja, ich sag mal, herausfindet, dass der Urgroßvater ein Kriegsgewinnler war.
Ja, das war nicht sehr schön zu erkennen. Also bei meinen Telefonaten mit den Cousins meiner Mutter, also meinen Onkeln in Hamburg, also dort saß die Kommanditgesellschaft, hieß es sogleich, das hat heute ein Ogu, sei mal vorsichtig, so ungefähr. Ja, also es ist keine schöne Erinnerung. Sie wurde auch so nicht kommuniziert in der Familie. Aber das muss ich auch sagen, dass meine Familie, also meine Mutter und meine Onkel, meine Tante, mich durchaus positiv begleitet haben. Also sie haben sich mit mir im Gespräch damit auseinandergesetzt.
Und das, was Sie herausgefunden haben, ist ja nicht ganz untypisch. Da gibt es einerseits die Legende, also ein Geschenk des Kaisers an den großartigen Urgroßvater. Und dann das, was Sie herausgefunden haben, ja, das ist dann ganz was anderes. Das ist bei anderen Fundstücken ähnlich gewesen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein, wie soll man sagen, ein Ablauf ist, der immer wieder vorkommt. Diese Geschichten sind erstmal toll. Die Objekte, die da zu Hause hängen, sind prächtig und exotisch. Und was sich genau damit verbindet, das wollen die wenigsten, glaube ich, wissen. Und das ist so ein bisschen die Idee auch meines Buches, den Dingen etwas genauer auf den Grund zu gehen, sich also auch ehrlich zu machen. Und es war wirklich spannend, mit den 10 anderen Nachfahren, mit denen zusammen ich auch jeweils ein Erbstück ausgesucht habe, von dem ausgehend ich sozusagen die Geschichte ihres Vorfahren erzähle, herauszufinden, wie sie damit umgehen. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist zum Teil stolz und da wurde es mir auch manchmal etwas unheimlich, wenn es wie im Museum präsentiert wurde, aber auch Ablehnung. Also die jüngste Gesprächspartnerin von mir, die möchte dieses Erbe, was sie noch nicht hat, also die Großmutter ist 100 Jahre alt, die Sachen befinden sich da noch bei ihrem Haus, nicht haben. Also es gibt die ganze Spannbreite von Objekten, von deutschen Kolonien, die in dem Buch vorgestellt werden, aber auch von Haltungen zu diesem Erbe.
Das sind exotische Objekte, denen Sie danach spüren. Ein ausgestopfter Papagei ist dabei, ein kleines Pfeil und Bogen, so eine Art Buschmann-Revolver, ganz viel Verschiedenes. Aber dann auch der Schädel eines Menschenkopfes, da wird es dann sehr gruselig, oder?
Ja, also es ist tatsächlich nicht der Schädel eines Menschenkopfes, der ist zum Glück schon restituiert worden von diesem Missionar, sondern es ist nur noch der Schädel einer Hyäne. Die beiden Objekte, also diese beiden Schädel, haben aber tatsächlich mal nebeneinander gelegen in einer Schachtel. Und der Nachfahr, dem das auch wirklich nicht angenehm war, der hat es geschafft, als einer der wenigen privat zu restituieren. Und diesen Hyänenschädel hat er noch zu Hause.
Das heißt, er ist nach Afrika gefahren mit dem menschlichen Schädel, um den zurückzugeben?
Nee, das nicht. Also er konnte sich beteiligen an Restitutionsverfahren der Bundesregierung. Also er war wirklich sehr hartnäckig. Und da ist dann sein Schädel sozusagen mitgegangen. Aber als er sich selber später einmal auf den Weg gemacht hat, dorthin, um herauszufinden, was ist denn damit geworden, hatte er den Eindruck, das ist auch nicht richtig weitergegangen. Aber nach Afrika ist es gegangen.
Dieser Vorfahre war Missionar. Mhm. Missionare kommen immer wieder vor. Das sind Kaufleute, das sind auch Abenteurer gewesen, aber eben auch Missionare. Ihr Urgroßvater war auch sehr katholisch. Welche Rolle spielte denn Religion oder das Missionarische in der Kolonialgeschichte?
Ich würde sagen, eine ganz große. Die Missionare waren mehr oder weniger die Ersten, die ankamen, die die Wege vorgaben, die in Kontaktpersonen waren. Also das ist auch, sie haben auch zum Teil die Kinder beschult und insofern auch ein Vertrauen hergestellt. Es ist oft eine auch unrühmliche Geschichte. Also dieser Missionar, der diesen Herero-Schädel mitgebracht hat, der ist als Armeefahrer, Armeeseelsorger mitgegangen. Also er hat tatsächlich die Jagd der Herero und Nama in die Wüste, also dieses elendige Verdursten und Sterben in der Umaheke-Wüste mitbegleitet. Und was für mich auch eine wirklich schwere Lektüre war, das waren diese Briefe, die er nach Hause schickte, beziehungsweise die in den Postillen seines Ordens dann veröffentlicht wurden. Also insofern, die Missionare haben das sehr, sehr unterstützend begleitet und waren eben oft nicht sehr kritisch gegenüber den Dingen, die dort passierten.
Was hat Sie an diesen Briefen so erschrocken?
Mich hat erschrocken, dass einfach da keine Anteilnahme war, dass da keine Nächstenliebe war, dass da kein Gefühl dafür da war, dass das falsch ist, was dort passiert.
Also man kann sagen, dass diese Seelsorger nie an der Kultur und den Lebensumständen der Einwohner in den Kolonien interessiert waren?
Also nie würde ich nicht sagen. Es gab immer Ausnahmen, aber ein wirkliches Interesse, das habe ich dort nicht gefunden bei meinen Recherchen.
Also eher, wie gesagt, Fahrer zur Truppenbetreuung und dann eben eine Mission, die auch sehr aggressiv war. Das hat sich aber durchaus auch geändert. Sie beschreiben das in Deutsch-Südwestafrika anhand der Oblaten, die im Ovamboland ja jetzt doch auch weitestgehend menschenfreundlich aktiv sind.
Auf jeden Fall. Die Oblaten sind ein wichtiger Ort in dem Land. Und deshalb ist es auch ein bisschen ein Problem, dieser Geschichte auf den Grund zu gehen, weil man natürlich nicht gerne an die Gründungsphase sich erinnern möchte, in der Land weggenommen wurde, in der die lokale Bevölkerung wirklich schwer misshandelt wurde. Auch das ist ein Konflikt und dadurch werden die Dinge vielleicht nie ganz zur Sprache kommen.
Ja, das, bei all dem Guten, was die Kirchen dort in den armen Ländern der Welt machen, gilt es doch auch die Vergangenheit anzuschauen und auch die Vergangenheit aufzuarbeiten, oder?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir da eine Pflicht zu haben, dass das natürlich unsere Aufgabe ist hier in Deutschland als koloniale Macht. Aber ich glaube schon, dass Oblatenorden vor Ort auch diesen Dingen auf den Grund gehen müssen und ihre Archive öffnen müssen, was sie ungern tun.
Aber nicht nur die Orden, auch große Firmen. Sie schildern auch die Handelsgesellschaft Woermann, die aus Hamburg und Bremen kam und die ja auch eine große anerkannte Firma waren oder noch sind.
Ja, also ich hätte mich sehr gerne mit einem Nachfahren, der nämlich in der Geschäftsführung immer noch von Woermann ist, unterhalten. Aber der sagte mir, er hätte nicht so viel zu erzählen. Das glaube ich natürlich nicht, aber stattdessen, und das war für mich natürlich ein großes Glück, habe ich die Ururenkelin eines Geschäftspartners der Woermann-Familie, die auch in mehreren Generationen durch Verschwägerung mit ihr verbunden war, gesprochen. Und dort ist ein sehr kritischer Geist. Das ist sozusagen die nächste Generation, die auch die Dinge in einem größeren Kontext sieht. Also die durchaus auch sagt, vieles, was wir heute an Ungerechtigkeiten auf der Welt auch an klimatischen Verstörungen, an Umweltzerstörungen erleben. Das ist auch darauf zurückzuführen und da haben wir auch eine Verantwortung zu tragen.
Und das zeigt dann auch die Aktualität Ihres Buches.
Absolut.
Die politische Aktualität dann auch. Familiäres Erbe ist zwar Privatangelegenheit, aber durch den kolonialen Kontext hat es eine gesellschaftliche Dimension. Das schreiben Sie so. Nun haben Sie die Geschichte von 11 Fundstücken erzählt, aber sicher gibt es noch viel, viel mehr bei 25.000 Deutschen, die damals in deutschen Kolonien zu tun hatten oder lebten.
Das glaube ich auch und ich erlebe auch bei den Lesungen, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte, da sind immer wieder Menschen dabei, die sich melden und sagen, ich habe da was, bei uns zu Hause hängt etwas, liegt etwas, verbirgt sich auf dem Speicher, was können wir damit machen? Das ist tatsächlich ein großes Fragezeichen, weil die Museen diese Objekte nicht aufnehmen dürfen, wenn man sie ihnen anbietet, weil wenn die Herkunft nicht geklärt ist. Also man weiß nicht, wie viel es ist, aber es dürfte in die Zehntausende von Objekten gehen.
Gibt es denn etwas, was Sie den Nachfahren raten könnten, die auf ihren Dachböden oder in ihren Kellern Elfenbeinzähne, Schlangenfelle, präparierte Krokodile oder afrikanische Masken haben?
Ich würde Ihnen raten, einfach doch in Ihr Museum in der Nähe zu gehen und einfach zu fragen. Ich habe sehr unterschiedliche Dinge gehört. Also die einen Kuratoren sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Die werden bei uns abgewimmelt, so ungefähr. Die anderen sagen, okay, wir gucken uns das trotzdem an, wie ich das letzte Woche in Hildesheim erfahren habe. Ich würde es einfach ausprobieren und ansonsten ist eine Idee, die ich mit dem Buch versuche, auch ein bisschen in die Welt zu bringen, dass man eine offizielle Stelle gründen müsste. Es ist ein Versprechen, was sich die Bundesregierung gegeben hat, dass sie sich um koloniales Erbe kümmern möchte bei den staatlichen Institutionen. Dekolonisierung im kommunalen Raum wird auch betrieben. Aber ich glaube, dass man den privaten Personen auch zur Seite treten müsste und dass es dafür vielleicht auch eine Stelle geben müsste, die offiziell eingerichtet wird, damit man sich dahin wenden kann.
Was haben Sie da in Hildesheim erfahren? Sie deuteten das an?
Dort war jemand, der fantastische Textilien hatte, die er gezeigt hat. Also er hat gleich Bilder vorgeführt und man war stark beeindruckt. Und dort ist auch so dieses Gefühl, die Kinder wollen es nicht mehr, die können damit nicht so viel anfangen. Was machen wir jetzt damit?
Frau Kuhn, was passiert denn nun mit dem chinesischen Paravent, den Sie, der ja Anlass dieser Recherche war oder auch der Anlass dieses Buches war?
Also der steht tatsächlich noch bei mir zu Hause und ich werde auch manches Mal gefragt, verbindest du denn nicht eher ungute Gefühle damit? Ich kann nur sagen, es ist ambivalent. Es ist ein sehr, sehr schönes Objekt. Er hat sicherlich auch seinen Wert und seine Attraktivität. Er bleibt erstmal da stehen. Er erinnert mich auch an das Schreiben dieses Buches und diese Reise, die ich sozusagen in die Vergangenheit vieler Menschen gemacht habe. Und sollte es irgendwann das Pendant geben, das wieder auftaucht zu diesem einsamen Drachen, der darauf abgebildet ist, würde ich den Paravent durchaus auch dorthin geben.
Vielen Dank, Nicola Kuhn. Paravent, Speere, einen ausgestopften Papagei oder eine Trommel. In ihrem Buch mit dem Titel Der chinesische Paravent stellt die Autorin Fundstücke aus deutschen Wohnhäusern vor. Wie der Kolonialismus in deutsche Wohnzimmer kam, heißt ihr lesenswertes Buch, in dem sie die Geschichten und Biografien nacherzählt, die sich hinter den Fundstücken aus deutschen Kolonien verbergen. Denn in den Erbstücken verdichtet sich Kolonialgeschichte. Der chinesische Paravent, das Buch von Nicola Kuhn, ist im DTV-Verlag erschienen. Es hat 360 Seiten und kostet 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.